Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 17. Rechtspopulismus als Scharnierfunktion. Mit Luis Caballero.
Hallo Luis, schön, dass du da bist. Wir beginnen wie immer mit den Standardfragen. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Ja, mein Name ist Luis Caballero und ich bin von der Ausbildung her gesehen Soziologe und beschäftige mich mit drei Themenfeldern, die ich integral begreife. Das heißt, ich sehe sie in einem Zusammenhang und versuche sie auch entsprechend zu bearbeiten. Und das erste Themenfeld ist Demokratietheorie und empirische Demokratieforschung. Das zweite Themenfeld ist die extreme Rechte und der Rechtspopulismus. Und das letzte Themenfeld ist das, was wir heute als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kennen. Und bei mir sind die Schwerpunkte Rassismus und vor allem Antisemitismus.
Auf Antisemitismus kommen wir heute eher nicht zu sprechen. Dafür nehmen wir deine beiden anderen Schwerpunkte in den Blick und reden über einen Begriff, den du dem Rechtspopulismus immer wieder zuweist. Der Begriff des Scharniers, beziehungsweise sagst du, Rechtspopulismus hätte die Funktion eines Scharniers. Erläuter zum Start doch mal zusammengefasst, was du eigentlich unter Scharnierfunktion verstehst.
Ja, sehr gerne. Da geht es um den Austausch, die Zusammenarbeit, die Kooperation, zum Teil auch förmliche Zusammenarbeit, sowohl inhaltlich als auch akteursbezogen zwischen unterschiedlichen politischen Strömungen und Akteursfelder. Und zu dieser Scharnierfunktion gehört auch eine Bedingung, nämlich die Fähigkeit zur Kooperation und dass man, wie gesagt, gemeinsame inhaltliche Ziele hat. Auf die konkrete Frage bezogen würde das bedeuten, ich sehe zwei wesentliche Scharnierfunktionen, was die extreme Rechte, / Rechtspopulismus und Konservatismus anbelangt. Zum einen eine Scharnierfunktion eben zwischen der extremen Rechten und konservativen, rechtskonservativen Strömungen, völkisch bestimmten konservativen Strömungen, nationalistischen konservativen Strömungen. Zum einen und zum anderen eine Scharnierfunktion zwischen bewegungsförmigen Akteuren wie beispielsweise Pegida und Parteien wie beispielsweise der AfD.
Die Demonstrationsbewegung Pegida organisierte von 2014 bis 2024 regelmäßig teilweise sehr große islamfeindliche und rassistische Demonstrationen in Dresden, auf denen sie AkteurInnen aus den Spektren der konservativen bis extremen Rechten vereinen konnten.
Und zu dieser Scharnierfunktion gehören gemeinsame Grunddispositionen, das heißt, wenn man so will, grundlegende Einstellungsmuster, Werte und Welterklärung und auch einige Ziele, die man gemein hat. Um es konkret zu sagen, in diesem Falle wären das Nationalismus, völkischer Nationalismus, der sich über eine Blutsabstammung bestimmt, die antidemokratische, antiegalitäre, antiliberale Ausrichtungen. Und das ist sozusagen der gemeinsame Kern, der es auch ermöglicht, eben in Verbindung zu treten. Und bei diesen Scharnierfunktionen ist es vielleicht ganz hilfreich, sich zu überlegen, grundsätzlich wäre das vorstellbar, dass sich beide Seiten, also extreme Rechte, Rechtspopulismus auf der einen, Rechtskonservatismus, Ultrakonservatismus auf der anderen Seite, sich gegenseitig beeinflussen, sich wechselseitig durchdringen. Also wenn man so will, so eine Art Idealtypus, also es wäre grundsätzlich vorstellbar. Aber tatsächlich in der Realität beobachten wir, dass die extreme Rechte der eigentliche Agendasetter ist. Sie ist diejenige, die die Inhalte bestimmt, die Radikalisierung vorantreibt, auch die Radikalisierung eben rechts-ultranationalistischer konservativer Strömungen und AkteurInnen. Und sie bietet sich nicht nur dafür an, sie ist der aktiv treibende Part. Und das Ergebnis von dieser Scharnierfunktion ist eine Bedeutungszunahme für die extreme Rechte. Das funktioniert zum einen über Seriosität, weil sie mit AkteurInnen, die eben nicht unmittelbar als extreme Rechte auftreten und erkennbar sind, ihnen sozusagen Seriosität verleihen, sie salonfähig machen. Und nicht nur das, sondern die Inhalte diffundieren dann in der vor allem öffentlichen Wahrnehmung nicht nur in extrem rechte Kreise, sondern darüber hinaus in die Gesellschaft.
Wenn du sagst, es ist nicht wie bei einer Salontür, die so hin und her schwingt, sondern dass es vor allem in eine Richtung geht, passiert es dann trotzdem, weil wir einfach überlappende Merkmale haben, die gut matchen? Oder ist diese Scharnierfunktion eine gezielte eingesetzte extrem rechte Strategie?
Also grundsätzlich kann beides der Fall sein und auch parallel. Und in diesem konkreten Fall wäre meine Wahrnehmung und Einschätzung, dass der Rechtskonservatismus selbst nicht so gezielt und offensiv die Zusammenarbeit, den Austausch sucht, aber die extreme Rechte. Und hier ist vor allem die neue Rechte zu benennen. Beispielsweise ein wichtiger Akteur ist das sogenannte Institut für Staatspolitik. Das ist eine extrem rechte, neurechte Denkfabrik, die unter anderem mit der Jungen Freiheit zusammenarbeitet. Und das Ziel dieser neuen Rechten ist es, eine Ideologie- und Strategiebildung herbeizuführen, nationalkonservative und extreme Rechte zu verbinden und damit ihren Einfluss auf tagespolitische Debatten zu steigern. Das heißt, auch da wieder ist die extreme Rechte der entscheidende Akteur. Und damit kann man sicherlich zusammenfassen, dass dieser wechselseitige Austausch bestimmt wird, vornehmlich von der extremen Rechten und von rechtspopulistischen Kreisen, die in erster Linie diejenigen sind, die die Zusammenarbeit suchen, die Leute für gemeinsame Veranstaltungen einladen, für eine gemeinsame Publikation und diese gezielt ansprechen.
Zu dem Punkt gezielt ansprechen eine Doppelfrage. Glaubst du, Bernd Lucke hat es bewusst in Kauf genommen, ein Scharnier zwischen Ultrakonservatismus und extrem Rechter mit der Gründung der AfD 2013 zu erschaffen? Und zweite Frage, glaubst du, als die AfD gegründet wurde, hat zum Beispiel das von dir angesprochene Institut für Staatspolitik auf die AfD geschaut und gedacht, jawohl, das ist es jetzt, genau darauf haben wir gewartet?
Ist natürlich immer schwierig, so eine Frage zu beantworten, weil so eine Parteigründung ein dynamischer Prozess ist, dessen Ergebnis erstmal keinem Akteur im Vorhinein bekannt ist. Und wir müssten uns eigentlich die unterschiedlichen Phasen der Entwicklung innerhalb der AfD anschauen und nicht nur innerhalb der AfD, sondern auch ihre Bedeutung in den öffentlichen Diskursen, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber aus meiner Sicht kann man sicherlich festhalten, dass die Parteigründer, also unter anderem Lucke und Co., grundsätzlich offen waren und bereit waren, auch AkteurInnen mit einzubeziehen, AkteurInnen anzusprechen, die offen sind für gemeinsame Ziele. Also das wäre eine grundsätzlich anti-egalitäre, antiliberale, antidemokratische Ausrichtung. Man hat von vornherein gemeinsame Inhalte gehabt. Beispielsweise, man hat auch über Bilder gearbeitet. Ich erinnere daran, die AfD, der Gründungszusammenhang, der Gründungskontext war unter anderem die Finanzkrise und die entsprechende währungspolitischen, finanzpolitischen, wirtschaftspolitischen Interventionen.
Die Finanzkrise 2007 und die Implosion des US-Finanzsektors führten 2009 zur Eurokrise. Diese vereinte eine Banken-, Schulden- und Finanzkrise. Die Krisen trafen ganz besonders südeuropäische Staaten, unter anderem Griechenland, Zypern und Spanien. Auch wenn beispielsweise Irland ebenfalls hart getroffen wurde, drehten sich viele populistische Diskurse über mangelnden Arbeitsethos und Steuerhinterziehung um Menschen aus Griechenland.
Und da gab es ja so dieses Bild, dass wir auf der einen Seite den fleißigen Deutschen haben und auf der anderen Seite den faulen Südländer. Und auch so mit diesem Gedanken, der Deutsche wird quasi ausgeblutet, wird ausgenommen. Man kann das auch an dem Begriff des sogenannten D-Mark-Nationalismus festmachen, in der das eben nicht nur einfach nur eine Währung ist, sondern eine normative Ikone. Man hat also diese Seite, diese, sagen wir mal, rechtskonservative Seite, hat es also in Kauf genommen, mit der extremen Rechten zusammenzuarbeiten. Ich glaube nicht so sehr, dass man da gezielt die Zusammenarbeit gesucht hat. Man hat sie aber billigend geduldet und billigend in Kauf genommen. Auf der anderen Seite, die extreme Rechte hat, glaube ich, die Chance gesehen, und es hat sich auch gezeigt, dass es funktioniert hat, die Chance gesehen, bei dieser Parteigründung aktiv sowohl personal als auch inhaltlich die Diskurse und die politischen Praxen dieser Partei zu bestimmen.
Direkt daran anknüpfend, die AfD war ja nicht die erste rechtspopulistische Partei in Deutschland. Die meisten, wie zum Beispiel die Freiheit, sind in den Nullern relativ stark gescheitert. Aber sowas wie die Schill-Partei in Hamburg zum Beispiel konnte in der Hansestadt ja sogar zeitweise Regierungsverantwortung übernehmen. Was war oder ist so besonders, dass die AfD allerdings das Scharnier werden konnte, was vor ihr keine Partei hinbekommen hat?
Vielleicht kurz direkt auf die letzte Frage, warum es bei der Schill-Partei nicht gelungen ist. Zum einen, weil sie eine sehr starke regionale Verankerung zunächst hatte. Also sowohl was die personalen Akteure anbelangt, als auch was die politischen Themen anbelangt. Also es war sehr stark jetzt auf eine Region, in dem Fall Hamburg, konzentriert. Das wäre sozusagen erstmal eine erste Antwort drauf. Aber es macht ja Sinn, sich eine grundlegende Entwicklung anzuschauen. Und aus meiner Sicht gibt es da verschiedene Gründe dafür. Vorneweg, ich meine, dass es die grundlegenden Einstellungen in der Bevölkerung, bei den Menschen, die Grunddisposition, dass die von vornherein vorhanden waren, dass die aber aufgrund bestimmter Bedingungen, auf die wir gleich einen Blick werfen werden, aufgrund bestimmter Bedingungen noch nicht aktiviert wurden. Und wir haben, wenn man so will, grundlegende Entwicklungen. Zum einen die Erosion demokratischer Entscheidungsprozesse und Institutionen. Da gibt es den etwas sperrigen Begriff in der Politikwissenschaft der Postdemokratie. Das heißt, eine Verlagerung von eigentlich parlamentarischen Entscheidungen in vor- oder nebenparlamentarische Gremien. Weiterhin, und das scheint mir ein ganz wesentlicher Teil davon zu sein, haben wir es mit einer Parteienkonvergenz zu tun. Parteienkonvergenz bedeutet, dass die Parteien quasi in Anführungsstrichen die großen zwei großen Parteifamilien, die konservative christdemokratische Parteifamilie auf der einen und die sozialdemokratische Parteifamilie auf der anderen Seite, quasi aufeinander zugegangen sind und sich damit tatsächlich auch in Anführungsstrichen eine Lücke aufgetan hat, die besetzt werden konnte und auch wollte. Das hat übrigens auch etwas mit der Schwäche der Linken, vor allem mit der Schwäche der demokratischen Linken zu tun, der es nicht gelungen ist, aufgrund bestimmter Gründe sozusagen eine eigene Alternative tatsächlich auch anzubieten. Das ist ein Faktor, der sicherlich da zu benennen ist. Und nicht umsonst nennt sich die Alternative für Deutschland Alternative. Ein anderer aus meiner Sicht wichtiger Grund ist, und das ist ein Prozess, der viel früher angefangen hat, dass die Integrationskraft der großen Parteien gesunken ist. Wir haben es generell mit einer Bedeutungsabnahme kollektiver Akteure wie Gewerkschaften zu tun, die neben Handlungsmöglichkeiten auch Sinndeutungen anbieten. Und jetzt wird sozusagen konkret, das sind die nächsten Gründe oder Faktoren, die ich benennen würde, sind unmittelbar auch zeitbezogen. Und das ist zum einen das, was momentan auch als Polykrise bezeichnet wird. Das heißt, das Zusammenfallen vieler Krisen. Wir haben es grundsätzlich mit einer Zunahme sozialer Ungleichheit und prekärer bis unsicherer Lebensverhältnisse zu tun. Und was man nicht sagen kann, es gibt keinen unmittelbaren Konnex, keine unmittelbare Verbindung von zunehmender Ungleichheit und Wahlerfolgen extrem rechter AkteurInnen. Aber das ist quasi so der Unterbau, die Bedingungen, auf denen das entsteht, weil es ihnen ermöglicht, eine bestimmte Rhetorik auch nach außen hin mit einem mehr oder minder hohen Maß an Glaubwürdigkeit auch abzubilden und darzustellen. Und dann schließlich, wir dürfen den unmittelbaren Gründungszusammenhang der AfD ja nicht vergessen, die sogenannte Euro-Krise. Wir würden das als kontingente Entwicklung bezeichnen. Also das ist etwas, das können Akteure nicht unmittelbar direkt beeinflussen oder herbeiführen. Aber diese Euro-Krise hat eine Möglichkeit geboten, eine öffentliche Wirksamkeit zu erstellen. Das heißt, mit den Inhalten nach außen hinzutreten und auch wahrgenommen zu werden, auch eine entsprechende Darstellung in beispielsweise öffentlich-rechtlichen Medien damit zu erlangen. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor scheint mir zu sein, dann tatsächlich die Zunahme von Geflüchtetenzahlen aufgrund des syrischen Bürgerkrieges eben in den Jahren 2014, 2015. Und der berühmte Satz, wir schaffen das, der von der damaligen Merkel-Administration geprägt wurde, also ist sicherlich als Abschiedserklärung wertvoll und auch bedeutsam. Das Problem ist nur, es wurden keine Ressourcen zur Verfügung gestellt. Und das insgesamt führt zu Verwerfungen, zu sozialen Verwerfungen und dergleichen mehr. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Das war so ein bisschen eine Gelegenheit, die sich ergeben hat und die es ermöglicht hat, eine Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung zu erreichen und damit auch eine Bedeutungszunahme.
Ich fasse das kurz zusammen. Du sagst, kriselnde Wirtschaft, Machtvakuum, dann die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. All das führt dazu, dass die AfD dieses Scharnier wird. Und dann muss man ja sagen, wir sehen ja durchaus Parallelen zu heute, zumindest was die Probleme diskursiv angeht. In diesem Wahlkampf zur Bundestagswahl, wir nehmen während dem Wahlkampf auf, ist Flucht und Migration das bestimmende Thema. Und ganz materiell haben wir ja die Nachwirkungen von Covid und immer noch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine, die wir alle spüren. Unter diesen Berücksichtigungen jetzt, wie schwer wirkt die, sind wir mal nett und nennen es in Kauf genommene Zustimmung und nicht Zusammenarbeit von Friedrich Merz mit der AfD auf parlamentarischer Ebene?
es wirkt sehr schwer. Und ich glaube, es ist wichtig zu begreifen, dass es mehr als Wahlopportunismus und mehr als Wahlkampfopportunismus. Also vergessen wir nicht, dass Friedrich Merz zum einen ein Vertreter, sagen wir mal, des sehr konservativen Flügels in der Christdemokratie ist, und das ist zunächst einmal auch legitim, aber ja schon im Vorhinein in bestimmte Debatten mit bestimmten Inhalten aufgetaucht ist. Ich erinnere in dem Zusammenhang nur an die sogenannte Leitkulturdebatte.
Im Jahr 2000 bringt Friedrich Merz, damals Vorsitzender der sich in der Opposition befindenden CDU-CSU-Fraktion, in einem Interview den Begriff der deutschen Leitkultur in eine breite öffentliche Diskussion ein. Schon damals äußert Merz dies in Bezug auf ein neues Einwanderungsgesetz und fordert, Zuwandernde müssten sich einer deutschen Leitkultur anpassen, sprich sich assimilieren.
Das heißt, da gibt es schon auch eine spezifische politische Ausrichtung und eine spezifische politische Zielbestimmung. Und aus meiner Sicht, das war ja kein Zufall oder Unfall, sondern das ist herbeigeführt worden. Die erste Abstimmung im Bundestag, da ging es ja nicht um ganz konkrete Maßnahmen, sondern das war ja nur eine Selbsterklärung. Das heißt, da ist die Not ja eigentlich noch mal geringer, unbedingt mit der AfD zusammenzuarbeiten und willigend in Kauf zu nehmen, sondern es war im Vorhinein klar, die anderen demokratischen Parteien werden dieser Entschließung, diesem Antrag nicht zustimmen. Zum einen, und es war klar, dass die AfD, und das hat sie ja relativ schnell und frühzeitig auch bekannt gegeben, diesem Antrag auch zustimmen wird. Das heißt, das ist intendiert, bewusst, absichtsvoll herbeigeführt. Und das ist kein Unfall, und das muss man sich vor Augen führen. Ungeachtet der Tatsache dessen, dass dann auch die zweite Abstimmung erst einmal gescheitert ist und die erste Abstimmung ja nur sowas wie eine Selbsterklärung des Bundestages sein sollte, ungeachtet dessen hat es dazu geführt, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine demokratische Partei in Kooperation tritt, in Zusammenarbeit tritt, funktional vom Ergebnis. Man muss sich dabei nicht absprechen, man muss nicht in den Fluren sagen, so, wie stimmst du denn jetzt ab und was denkst du denn jetzt darüber, wie machen wir das jetzt gemeinsam, sondern es war klar, dass diese Kooperation stattfinden wird. Und insofern wirkt es aus meiner Sicht sehr, sehr schwer. Zum einen trägt es mit dazu bei, Bevölkerungsteile, Menschen mit einem Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte zu dämonisieren, sie auszugrenzen. Migration, wie hat das ein bayerischer politischer Akteur so schön formuliert, die Migration als Mutter aller Probleme zu behaupten. Und vergessen wir nicht, dass grob vor vier Jahren, also bei der letzten Bundestagswahl, das entscheidende Wahlkampfthema Klimawandel war. Und meinem Kenntnisstand zufolge hat sich an der Brisanz des menschengemachten Anteils an Klimawandel nichts geändert. Das heißt, in diesen vier Jahren ist etwas passiert. Und das, was mir ganz, ganz große Sorge macht, ist, dass die öffentlichen Diskurse teilweise in einer Art orchestrierten Kampagne Migration nur noch als Problemfeld darstellen und begreifen. Und in Klammern formuliert, natürlich ist Migration, stellt uns vor viele Herausforderungen. Aber das, was momentan passiert, nämlich nahezu jeden migrantischen Menschen als Bedrohung aufzufassen, als Gefahr für Individuen, als auch für die Gesellschaft als solche, das, glaube ich, führt zu einer Politik, die undemokratisch ist und die Ausgrenzung Menschen migrantischer Herkunft vorantreibt. Konkret formuliert, viele Menschen mit Migrationshintergrund haben momentan Angst. Schlicht und ergreifend Angst. Und das ist keine abstrakte Angst, sondern eine sehr konkrete Angst. Wie auch Menschen, die zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und man hat ja so die Vorstellung, ich habe das jetzt erlangt, die Staatsbürgerschaft. Ich bin jetzt Teil dieser Gesellschaft, kann mich einbringen und laufe nicht Gefahr, aus dieser Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes abgeschoben zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Viele Menschen nehmen die gegenwärtige Situation als sehr große, unmittelbare Bedrohung dar. Und ich glaube, ich werde jetzt nicht anfangen, alle möglichen Studien zu zitieren, sondern das bündig zusammenfassen. Das kann man, glaube ich, festhalten. Wer extrem rechte, demokratiegefährdende Inhalte mit übernimmt, schwächt die Rechte nicht, sondern stärkt sie. Unabhängig davon, dass es ja insgesamt keine gute Sache ist, eben sich auf bestimmte Diskurse einzulassen und bestimmte Dinge zu fordern. Und insofern, diese machtpolitisch motivierte inhaltliche Anbiederung an die extreme Rechte ist aus meiner Sicht tatsächlich eine historische Zäsur, ein beispielloser Tabubruch. Und, das will ich an dieser Stelle auch nochmal formulieren, er ist auch gegenüber den Opfern von Anschlägen, die ja in Anführungsstrichen der Anlass waren, ihnen gegenüber pietätlos, rücksichtslos, insgesamt geschichtsblind. Und er bedeutet aus meiner Sicht eben auch eine Aushöhlung von Grundrechten, wie beispielsweise dem Grundrecht auf Asyl.
Dann muss ja jetzt die Frage gestellt werden, ob diese gemeinsame Abstimmung vielleicht sogar das Erfüllen der Scharnierfunktion war und wir es jetzt mit einem Strategiewechsel der Rechtspopulisten bzw. extremen Rechten zu tun haben werden. Was ich damit meine ist, dass Konservative verstärkt auch als feindliche Kräfte begriffen und in diesem Zug stark attackiert werden, weil man diese Zusammenarbeit eigentlich nicht mehr so wirklich braucht.
Also ich glaube, die Scharnierfunktion als solche wird erhalten bleiben. Also man wird weiterhin versuchen, eben die Diskurse voranzutreiben, den eigenen Zielen und Inhalten gemäß zuzuspitzen. Und insofern, ja, das ist ein beispielloser Erfolg für die extreme Rechte. Wir dürfen nicht vergessen, also es ist vielleicht noch nicht bei allen Menschen angekommen, aber nicht nur Sicherheitsbehörden, sondern ich glaube, das ist Common Sense auch in der wissenschaftlichen Betrachtung dieser Phänomene. Die AfD muss als mindestens teilweise gesichert extrem rechte Partei begriffen werden. Wir können das inhaltlich abbilden an programmatischen Beschlüssen, an inhaltlichen Beschlüssen, als auch an den Praxen. Mit Praxen meine ich, wie verhalten sie sich konkret in den Parlamenten, in Kommunalparlamenten, in Regionalparlamenten, in Länderparlamenten, bis eben hin zum Bundestag. Aber nicht nur, was sozusagen das Setzen von bestimmten Themen anbelangt, sondern auch unmittelbar Erfolge auf der Policy- und Politikebene. Also beispielsweise sind in einigen Länderparlamenten, vor allem ostdeutscher Länder, AfD-Vertreter in entscheidende Gremien hineingewählt worden. Das heißt, die haben einen unmittelbaren Zugriff auf sehr entscheidende politische Funktionen innerhalb unseres politischen Systems. Und das ist ein Erfolg und der ist noch lange nicht vorbei. Also es ist der AfD nicht nur gelungen, die Inhalte zu setzen, es ist ihnen auch gelungen, dass Teile dieser Inhalte oder besser formuliert Teile der Ziele auch durchgesetzt werden können. Also sozusagen der Entwurf, der im Bundestag zur Abstimmung kam und bei dem Merz jetzt ein bisschen zurückgerudert ist, gerade heute, an dem Tag der Aufnahme. Aber er bedeutet letztlich faktisch die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Also ungeachtet dessen, dass wir da verfassungsrechtliche Probleme haben, EU-rechtliche Probleme haben, heißt das, dass, also sozusagen, wäre dieser Antrag mehrheitlich angenommen worden, würde das mehr oder minder ein Hinarbeiten auf die Aushöhlung eines sehr fundamentalen Grundrechts hinweisen. Was bedeutet das als nichts anderes, dass die AfD nicht nur die Inhalte setzen konnte, sondern erfolgreich auch Abstimmung, Inhalte bestimmt? Und insofern, und das Ende der Fahnenstange ist, glaube ich, noch nicht erreicht. Wir werden sehen, wie sich das innerhalb der Christdemokratie abbildet. Wir haben beides. Wir haben Leute, die sozusagen diesen Anbiederungskurs auch forcieren, auch in Rheinland-Pfalz. Aber wir sehen auch andere AkteurInnen, zum Beispiel eine sehr prominente Person, Michel Friedmann, ist ausgetreten aus der CDU. Aber es gibt ja noch diese Teile, die viel eher vielfaltsorientiert sind, die ihre legitime konservative Agenda betreiben wollen, aber eben nicht extrem rechte Inhalte übernehmen und mit dazu beitragen wollen, dass diese Teil von politischer Handlung, von politischen Entscheidungen darstellt.
Dann kommen wir auch zur letzten Frage. Du hast sehr deutlich klargestellt, dass diese Idee eines Scharniers auf stark konservative und nationale Kräfte abzielt. Was kann da eigentlich progressive Politik gegen dieses Scharnier tun? Es ist ja nicht so, dass Ultrakonservative und Nationalkonservative sonderlich gerne oder viel mit progressiven Kräften abhängen würden oder auf sie hören würden. Was kann trotzdem progressive Strategie sein, um hier diese Scharnierfunktion zumindest zu stören?
Bevor ich auf diese Frage konkret antworte, schütte ich noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit in der Bundesrepublik gibt. Und wir wissen das über demoskopische Erhebungen, die grundsätzlich für eine, also mindestens für eine deutliche Verschärfung von Migrationspolitik ist. Also das macht es sozusagen noch schwieriger. Also es ist nicht so, und da denke ich, sollten Kräfte aus einem progressiven Lager sich das auch deutlich klar machen, weil man hört immer wieder so Stimmen, wir sind die Mehrheit. Das ist nicht der Fall. In der sehr zugespitzten, radikalisierten Form, wie wir das jetzt auch bei diesen Bundestagsabstimmungen erlebt haben, wird das sicherlich nicht von einer Mehrheit der Bevölkerung geteilt. Aber grundsätzlich gibt es eine Mehrheit für eine Verschärfung der Migrationspolitik. Das macht es natürlich noch schwieriger. Aber wir sind diesen Entwicklungen nie hilflos ausgeliefert. Und ich glaube, vielleicht kann man zwei, drei entscheidende Punkte erst erstmal in der nächsten Zeit benennen. Zum einen, und das klingt nicht attraktiv und es ist mir bewusst, dass das eine sehr, sehr schwierige Herausforderung ist. Aber ich will sie benennen. Ich glaube, es ist notwendig, auf ChristdemokratInnen zuzugehen, von denen man weiß, dass sie eher vielfaltsorientiert sind, dass sie nicht bereit sind, also dass sie das C in dem Namen ihrer Partei ernst nehmen. Und die gibt es. Diese zu stärken, auf diese zuzugehen, ihnen mehr Bedeutung auch innerhalb der Christdemokratie zu verleihen. Aber da werden wir sehen, wie erfolgreich sowas sein kann oder nicht. Und das wird sicherlich auch nicht einfacher werden. Insgesamt, glaube ich, ist es ja auf jeden Fall wichtig, den Inhalten etwas entgegenzusetzen. Selbst eine eigene Diskurspräsenz zu entwickeln. Und das ist schwierig, weil politische Akteure können nicht unmittelbar selbst jetzt einfach entscheiden, so, jetzt sind wir präsent in den öffentlichen Diskursen. So funktioniert das nicht. Aber es ist auch die Frage, ob man kontinuierlich da auch darauf hinarbeiten kann. Und ich glaube, es ist wichtig, eigene Inhalte dem entgegenzusetzen. Also, ich wiederhole etwas, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Klimawandel ist real. Und wir können ihn nicht aufhalten, wir können ihn momentan nicht einmal die Beschleunigung aufhalten. Was wir momentan erreichen können, ist, diese Beschleunigung nicht noch weiter auszubauen, durch beispielsweise fossile Energieträger und anderes mehr. Und deswegen ist es wichtig, diese eigenen Inhalte dem entgegenzustellen, auch nachhaltig zu arbeiten. Ich begrüße sehr diese Demonstrationen, diese, ich nenne sie jetzt mal Brandmauer-Demonstrationen. Ich glaube, das ist prinzipiell eine gute Sache, weil sie eben auch in der Öffentlichkeit diesen Teil der Bevölkerung abbildet, wahrnehmbar abbildet, und es sind ja nicht gerade wenig. Das ist wichtig, aber es muss halt nachhaltig sein. Es darf sich nicht auf diese Demonstrationen beschränken. Und ich würde mir generell wünschen, dass Zivilgesellschaft da kontinuierlich gerade in lokaler Verankerung arbeitet. Das heißt, Initiativen wie Haltung zeigen in Rheinland-Pfalz, die in kleinen Kommunen arbeiten, die eigene Inhalte setzen, die auch Beispiele, wenn man so will, Best-Practice-Beispiele für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher sexueller Ausrichtung und dergleichen mehr, die das auch leben und in dem Ort unmittelbar auch darstellen können. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da eine Nachhaltigkeit hinkriegen und versuchen, dass sozusagen diese Bewegung sich auch selbst als heterogene Bewegung begreifen und kontinuierlich in den jeweiligen Regionen, in den jeweiligen Orten präsent sind und darüber hinaus eine Vernetzung, eine regionale, eine bundesweite Vernetzung erreichen und sich dem immer wieder entgegenstellen. Momentan sind die Bedingungen sehr schlecht dafür. Wir haben so eine Dynamik, die in eine Richtung weist, aber es ändert ja nichts daran, dass es Sinn macht, zu versuchen, diese Dynamik zu durchbrechen. Und ich glaube, das funktioniert auch vor allem über das Setzen eigener Inhalte. Also es ist wichtig, was Migrationspolitik anbelangt, darauf hinzuweisen, was diese Maßnahmen, was diese Ziele bedeuten, was das für diese Gesellschaft auch bedeutet. Aber darüber hinaus auch eigene Ziele zu setzen. Wie wollen wir ein ökologisches und solidarisches Zusammenleben erreichen? Und da einfach auch selbst auch positive Beispiele zu setzen und nicht nur in der Abgrenzung, in dieser Defensivbewegung zu agieren. Auch wenn die wichtig ist, und momentan ist die Dynamik nun mal so, wie sie ist. Also wenn man so ein bisschen etwas salopp formulieren will, ein bisschen aus dieser Defensive rauskommen und auch in die Offensive zu gehen und selbst Inhalte einzubringen.
Natürlich wie immer vielen lieben Dank an alle Zuhörenden und natürlich vielen lieben Dank an Luis Caballero, vor allem weil er auch sehr spontan diesem Gespräch zugestimmt hat. Wir haben verschiedene Veröffentlichungen von Luis in den Shownotes verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 17: Rechtspopulismus als Scharnierfunktion. Mit Luis Caballero. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.